Liebe Gemeinde, wenn man Theologe ist, Theologie studieren muss, / darf, dann wird man gleichzeitig auch Philologe. Das heißt, Philologie, das ist jemand, der das Wort lieb hat, also der Freudigkeit an der Sprache hat. Das hat damit zu tun, dass man als Theologe die humanistische Ausbildung genießt, Griechisch, Latein und Hebräisch lernt. Da kriegt man aber auch einen anderen Bezug, wenn man diese drei alten Sprachen gelernt hat, zur deutschen Sprache. Das ist mir dann auch widerfahren. Und in dieser Beschäftigung mit Sprache bin ich sensibilisiert worden für viele Dinge. Und vieles ist mir erst im Studium aufgegangen, wo andere schon, was weiß ich, mit 16 Jahren Erkenntnis hatten. Ich habe ein bisschen länger gebraucht. Und was mir irgendwann aufgegangen ist, dass viele Worte im Deutschen verwandt sind mit anderen Worten, die ganz was anderes bezeichnen, dass sie dieselben Wortstämme haben, dass sie ähnlich klingen, anderes bezeichnen, aber vom Inhalt her ganz Ähnliches meinen bzw. zusammengehören. Hört sich erstmal ein bisschen schwierig an, ich gebe mal zwei, drei Beispiele. Zum Beispiel die beiden Worte lieben und loben. Die sind im Deutschen vom Wortstamm fast identisch, da sind zwei Buchstaben, die sind ein bisschen anders und haben auch tatsächlich denselben Stand, lieben und loben. Und vom Inhalt ist es auch klar. Also wenn ich richtig verliebt bin in jemanden, halt dann werde ich ihn auch loben, dann werde ich ihn auch preisen. Also im Zwischenmenschlichen und auch im Verhältnis zum lebendigen Gott, also diese Ähnlichkeit von Lieben und Loben. Oder ganz anderer Bereich, sterben und erben. Auch das gehört phonetisch zusammen, bezeichnet aber ganz unterschiedliches und doch ist das einfach, was das eine bedingt zusammenhängt mit dem anderen. Also wenn einer erben will, muss vorher einer gestorben sein. Sterben und erben, auch das gehört phonetisch, aber auch inhaltlich zusammen. Und was auch phonetisch und inhaltlich zusammengehört, also vom Klang, aber eben auch vom Inhalt her, ist Denken und Danken. Denken und Danken, übrigens auch im Englischen. To think and to thank. Es sind einfach nur zwei Buchstaben, die etwas verschieden sind. In beiden Sprachen sind die beiden Dinge, Denken und Danken, auch im selben Wortstamm verwurzelt, weil sie eng miteinander zu tun haben. Das eine fließt aus dem anderen heraus, beides hat denselben Stamm, dieselbe Wurzel. Warum erläutere ich Ihnen das jetzt so ein bisschen ausführlich? Nun, um dieses Denken und Danken soll es gehen. Wir wollen heute auch nachdenken in dieser Predigt über das, was uns in diesen sechs Versen gesagt ist. Und wenn wir darüber nachdenken werden, werden wir automatisch ins Danken geführt. Das ist ja Thema des Erntedankfest-Gottesdienstes. Und so habe ich denn auch diese Predigt überschrieben, ein Erntedankgedenken vom Denken zum Danken. Und ich möchte über drei Punkte aus diesem Predigttext sprechen, möchte immer wieder denken und dann danken. Erstens möchte ich sprechen über die weisen Ordnungen. Zweitens über das Auftun der Hände und drittens über das verborgene Angesicht. Ein Erntedankedenken vom Denken zum Danken. Als erstes die weisen Ordnungen. So heißt es hier in dem Vers 24, Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet. Darüber wollen wir nachdenken bei diesem ersten Punkt. Über die Ordnungen Gottes, die er so weise angeordnet hat. Dazu muss man wissen, dass es eben Ordnungen gibt in dieser Welt, wie diese Welt funktioniert. Die besteht nicht aus Zufälligkeiten, dass man sagt, ja, hat es irgendwann den Big Bang gegeben, den Urknall, und dann hat sich alles zufällig irgendwie angeordnet. Nein, da steckt ein Wahnsinnssystem hinter. Nämlich die Ordnungen Gottes. So heißt es in der Bibel, du hast die Erde fest gegründet und sie bleibt stehen. Sie steht noch heute nach deinen Ordnungen. Vor 300 Jahren hätte ich diesen Punkt nicht ausführen müssen. Das war damals den Leuten genauso selbstverständlich in Bremen, wie dass man sagt, ich muss atmen, um zum Leben halt. Und genauso selbstverständlich wäre es damals gewesen, zu sagen, Gott hat Ordnungen geschaffen. Das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Das wird immer mehr in Frage gestellt, ganz besonders auch durch die Theologie, dass gesagt wird, das gibt es gar nicht. Ordnungen Gottes, die existieren gar nicht. Davon verabschieden wir uns nicht. Aber doch, die Bibel sagt das klar und deutlich, dass es Ordnungen gibt. Und es sind drei Bereiche der Ordnungen, die wir in der Bibel lesen können. Es gibt erstens die Schöpfungsordnungen, es gibt zweitens die Gesetzesordnungen und es gibt drittens die Erlösungsordnung. Das sind die drei Arten, die drei Gattungen von Ordnung, die wir haben. Die Schöpfungsordnung, das ist das, dass Gott einfach zu Beginn der Schöpfung, so wie es eben zu Beginn der Bibel auch heißt, Nacht und Tag gemacht hat. Dass er die Sterne geschaffen hat, dass er alles im Weltall so konzipiert hat, dass es funktionieren kann, wie es funktioniert. Ist das, was mit unserem Körper angeht, dass da Gesetzmäßigkeiten sind, dass wir geboren werden, das ist der Stereotyp, sind kleine Babys mit 4 Kilo, wachsen, werden irgendwann 80 oder 90 Kilogramm schwer sein, halt nicht, und sterben irgendwann. Es gibt Ordnungen, die sind jedem Leben gegeben. Man kann es gut oder schlecht finden, das ist so, das sind die Schöpfungsordnungen. So hieß es auch gerade in diesem Psalm, den wir als Ganzes gelesen haben, in Vers 19, 20. Du hast den Mond gemacht, das Jahr danach zu teilen. Die Sonne weiß ihren Niedergang. Du machst Finsternis, dass es Nacht wird. Immer wieder gesagt, es gibt Schöpfungsordnung. Dann gibt es die Gesetzesordnung als zweite Gattung. Das heißt, Gott hat eben nicht nur Dinge gemacht in der Schöpfung, sondern er hat uns auch sein Wort gegeben, mit dem er das Leben geordnet hat. Das Leben im Verhältnis zu ihm und das Leben im Verhältnis zu unseren Mitmenschen. Er hat beispielsweise in den 10 Geboten so eine Kurzanweisung gegeben. Auf der ersten Tafel steht genau drauf, wie wir uns ihm gegenüber zu verhalten haben. Und auf der zweiten Tafel, wie wir als Mitmenschen zu leben haben. Das ist die Ordnung. So funktioniert es. Ich sage mal, das ist die Gebrauchsanweisung für gelingendes Leben. Halten wir uns dran, klappt's. Halten wir uns nicht dran, geht alles schief. Das ist so. Das ist auch das Problem unserer Gesellschaften heute, dass das zunehmend ignoriert wird, was Gott uns sagt in seiner Ordnung. Wir meinen, schlauer zu sein, dass wir Dinge anders machen. Aber diese Ordnungen stehen und die sind auch ewig. Also die Schöpfung wird irgendwann beendet werden. Also alles, was Himmel, Erde, Sonne, Mond und Sterne ist. Aber das Wort Gottes, seine Gesetzesordnung bleiben für Ewigkeit. So steht es in unserer Sakristei angeschlagen, Matthäus 24. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und dann gibt es die Erlösungsordnung. Das heißt, Gott sagt ganz klar, wie Menschen erlöst werden können. Da gibt es nicht 4, 5, 6, 7, 8 Wege, da gibt es nur einen Weg. Die Erlösungsordnung wird klar gesagt, alle Menschen sind Sünder, sie können nichts tun, um sich selbst aus dieser selbstverschuldeten Entfernung von Gott zu befreien, das ist ihre menschliche Natur. Sie brauchen dazu Jesus Christus. Sie müssen sein Werk auf Golgatha annehmen. Ansonsten sind die Menschen verloren. Das ist die eindeutige Erlösungsordnung. Das sind diese drei Arten der Ordnungen, die es gibt. Und davon spricht jetzt, das muss ich nur mal skizzieren, davon spricht jetzt unser Predigttext, dass sie weise sind. Das heißt nicht nur, dass sie schlau sind, klug sind, sondern im Hebräischen bedeutet das Wort Weisheit und Weise sein viel mehr. Totale Perfektion. Absolut vollkommen, das Beste, was man sich vorstellen kann. Und wenn wir da nochmal drauf gucken, auf die Schöpfungsordnung, das ist perfekt, das ist vollkommen. Lassen Sie sich mal von einem Astrophysiker, also von einem schlauen Menschen erklären, beispielsweise von dem Dr. Kellner, der ist ja Physiker halt, lassen Sie von dem mal erklären, wie das alles mit den Sternen funktioniert. Ich bin immer wieder fasziniert bei dem Wenigen, was ich da begreife, was unser Herr da gemacht hat im Großen. Allein was mit unserer Erde los ist, ne? Mit welchen affenartigen Geschwindigkeiten, ich habe das schon mehrmals gesagt, unsere Erde sich bewegt. Wir drehen uns derzeit um uns selber mit der Erde mit 1600 Kilometer pro Stunde. Gleichzeitig drehen wir uns aber mit der ganzen Erde auch noch mit einer Geschwindigkeit von etwa 100.000 Kilometer um die Sonne. Wir brauchen ja einmal ein ganzes Jahr, bis wir einmal drumherum sind. Und gleichzeitig ist unser Sonnensystem in einer affenartigeren Geschwindigkeit auf dem Weg um das ganze Innere unseres Sonnensystems, und zwar mit 800.000 Kilometer pro Stunde. So, und da fliegen aber Milliarden Sterne in dieser Galaxie rum. Man rechnet etwa, dass wir in unserer Galaxie 150 Milliarden Sterne haben. Ja? Und die bleiben alle auf demselben Bahn, die sind in derselben Entfernung. Ist die Erde etwas weiter weg von der Sonne, erfrieren wir hier alle. Ist sie ein bisschen näher dran an der Sonne, verbrennen wir alle auf diesem Planeten. Und Gott hat das alles wunderbar geschaffen. Versuchen Sie mal, 3 Tennisbälle zu nehmen und die gleichzeitig in der Luft zu halten. Das ist schon schwierig. Nehmen Sie einen 4., nehmen Sie einen 5. dazu, dann wissen Sie, wo irgendwann die Grenzen sind. Aber in dieser ganzen Galaxie, in der wir leben, mit 150 Milliarden Sternen, mit all dem, was ist, das hält er. Und dann hat es ja daneben noch weitere 70 bis 80 Milliarden weitere Galaxien. Das ist das, was unser Gott macht. Und es funktioniert alles. Da klappt nichts zusammen hier, die kollidieren nicht. Das ist perfekte, weise Ordnung. Und nicht nur im Großen, auch im Kleinen. Gucken wir auf unseren Körper, was hier passiert. Das ist ja ein Mikrokosmos. Alle 7 Jahre sind die Zellen komplett ausgetauscht, wie sich jeden Tag unser Körper regeneriert. Das ist gigantisch, was unser Gott macht bei all den 8 Milliarden Menschen. Das ist ein Wahnsinn. So ein Körper, der funktioniert zum Teil 80, 90, manchmal 100 Jahre. Irre. Gehen Sie mal zu irgendeinem Automobilhersteller und sagen Sie halt, ohne große Wartung kann so ein Auto so lang. Geht nicht. Das ist unser Gott. Die großartige Schöpfung, die er macht. Das ist eine so weise Schöpfungsart. Es ist also fantastisch. Es ist ein Werk, das kann man überhaupt gar nicht groß genug loben und preisen halt mit dem, was es ist. Es ist ein harmonisches, vollständiges, perfektes Meisterwerk, was Gott im Großen und Ganzen getan hat. Und auch im Kleinen. Aber nicht nur die Schöpfung, auch die Gesetzesordnung. Also wenn ich jetzt ein bisschen begeistert gesprochen habe von der Schöpfung, was Gott da tut, noch begeisterter bin ich von dem, was Gott uns hier drin gegeben hat. In der Perfektion des Wortes Gottes. Irre. Um so ein altes Wort von Franz Josef Strauß zu zitieren, der hat einmal gesagt, das Vaterunser hat 56 Worte, die 10 Gebote 279 Worte und die EU-Verordnung über den Import von Karamellbonbons 25.911 Worte. Dann wissen wir, was perfekt ist. Mit dem einen wird nur geregelt, wie man ein paar Bonbons von außen in die EU importiert. Aber das Wort Gottes braucht nicht viel, weil es perfekt ist, um das ganze zwischenmenschliche Leben und das Verhältnis zu Gott zu klären. Gigantisch, es ist so fantastisch, es ist so großartig. Und wenn man sich mit dem Wort Gottes beschäftigen kann und darf, das wird einem immer größer, je mehr man hineinkommt. Man denkt ja, so ein Buch halt, ja gut, halt nicht, wenn man sich da so 2, 3 Jahre mit beschäftigt hat, da hat man es ausgelesen und verstanden. Ich kann Ihnen nur sagen halt, also ich bin jetzt über 40 Jahre dabei, dass ich mich mit diesem Buch beschäftige halt. Und je mehr, je tiefer ich reinkomme, denke ich, das kann ja gar nicht sein. Ich schwimme immer weiter raus und erkenne, wow, wie groß ist diese Weisheit, die da drin ist, in dieser wunderbaren Gesetzesordnung, ist es einfach gigantisch. Und natürlich auch die Erlösungsordnung. Was ist das denn für ein Gott? Wir haben heute Erntedank, der selber sagt, die Menschen kriegen es nicht hin. Ich mache mal den perfekten Plan. Ich werde Mensch. Ich lebe als Mensch, wie ich es mir vorgestellt habe, und sterbe für sie, damit sie ewiges Leben haben. Da fällt einem wirklich gar nichts mehr ein. Da kannst du eigentlich nichts mehr zu sagen. Das entzieht sich jedem Vergleich. Das irgendwie zu loben und zu preisen, wäre immer zu gering, egal welche Worte wir finden. Man kann wirklich nur einfach davor staunen. Und ich habe gesagt, wir kommen heute vom Denken zum Danken. Das war ja der Ansatz. Jetzt haben wir da ein bisschen drüber nachgedacht, über diese weisen Ordnungen. Und wenn man das begriffen hat, ich darf in dieser Schöpfung leben. Ich darf so perfekt funktionieren. Ich bin heute Morgen aufgestanden, konnte essen, konnte trinken. Mein Stoffwechsel hat funktioniert. Wie gigantisch ist denn das, um dass die Erde, auf der ich bin, nicht mit dem Mars oder mit dem Mond kollidiert? Es ist der Wahnsinn halt, das ist total irre. Also im Psalm 119 heißt es, ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst, die Ordnung deiner Gerechtigkeit. Genau das ist das, was wir tun können. Wir können danken, wenn wir das verstanden haben, diese Ordnung, die Gott geschaffen hat. Vor, ich glaube, 4 Jahre ist es jetzt her, ist meine Heizung kaputt gegangen. Das war so Ende Oktober. Das war ein bisschen kritisch, dann habe ich den Heizungsmonteur angerufen und dem gesagt, Mensch, kommen Sie bitte schnell, es wird kalt und kein warmes Wasser. Und dann hat er sich wirklich bemüht und hat auch noch einen Bombenpreis gemacht und hat eine Heizung eingebaut, die auch viel weniger braucht als die vorher, hat alles genau repariert, das war richtig super. Und jetzt vor einigen Wochen war der in meiner Nachbarschaft unterwegs, stand beim Nachbarn, hat da eine Heizung eingebaut, dann sah ich ihn auf der Straße, ging raus, habe kurz mit ihm gesprochen. Und weil er so einen guten Job gemacht hat, da habe ich ihm das nochmal gesagt, wissen Sie was, das war richtig klasse, was Sie da gemacht haben, dass Sie mir so eine tolle Heizung, habe mich nochmal bedankt für das, was gewesen ist. Hat ihn aber auch bezahlt und alles war ja klar. Ich bedanke mich bei meinem Heizungsmonteur, dass er mir die Heizung eingebaut hat, was ja recht und billig ist. Aber jetzt wollen wir mal drüber nachdenken, was unser Schöpfer für uns getan hat. Und dann wollen wir mal gucken, wie bedanken wir uns denn bei dem? Da kannst du doch nur die Hände falten und sagen, Wahnsinn, Wahnsinn, danke, 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 Herr. Oder auch, dass wir nicht nur für die Schöpfungsgaben, auch dass wir nochmal das Gesetz haben. Was ist das für ein Privileg, dass wir in Deutschland frei und unverboten Bibel haben dürfen? Es gibt Länder, wo das nicht möglich ist. In Nordkorea gehst du für den Besitz dieses Buches 5 Jahre ins Gefängnis. Ich habe einen kambodschanischen Bruder, ich erzähle das immer wieder, einen Pastor, der erzählt, wie das gewesen ist, unter Pol Pot. Da haben die im ganzen Dorf, das ganze Dorf war gläubig, obwohl das nicht sein durfte, haben die im ganzen Dorf nur eine Bibel gehabt. Das waren etwa 50 Familien und jede Bibel durfte nur eine Woche im Jahr die Bibel haben. Und die haben immer gefiebert auf diese Woche, wenn die Familie die Bibel haben durfte. Und wer die andere Familie gab den Tag zu spät zurück. Das war ein Wahnsinnsproblem dann bei denen. Und wir dürfen die Bibel haben. Was ist das für ein Geschenk? Dafür dürfen wir einfach nur dankbar sein, dass wir das Wort Gottes haben. Und über die Erlösungsordnung nachzudenken und dafür zu danken, wie gesagt, das bricht alles. Ich lese nur mal im Psalm 119, haben wir ja vor 2 Wochen als Hausaufgabe gehabt, was da der Psalmist sagt. Zu Mitternacht stehe ich auf, dir zu danken für die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Die Ordnung der Gerechtigkeit heißt ja, wie wir vor Gott gerecht werden. Das werden wir durch Golgatha. Der Psalmist sagt, ich stehe mitternachts auf, muss ich einfach zu Mitternacht nochmal loben. Das ist so wichtig, dass ich meinen Schlaf unterbrechen muss, um dich zu loben und zu preisen. Was du auf Golgatha getan hast. Da ist im Psalm 164, ich lobe dich des Tages 7-mal um deiner gerechten Ordnungen willen. Also ich gebe jetzt hier nicht so einen religiösen Pflichtenkatalog, dass ich sage, ihr müsst jetzt jeden Tag ab sofort 7-mal Gott loben und preisen für das, was auf Golgatha war. Aber wenn er es macht, seid ihr gesegnet. Aber wenigstens an Erntedank wollen wir nochmal neu in uns schlagen und nochmal neu begreifen, wo, was ist denn auf Golgatha passiert, darüber nachdenken und dann über diese wunderbare Erlösungsordnung wirklich ins Danken kommen. Das ist der erste Punkt. Die weisen Ordnungen unseres Gottes. Drüber nachdenken und dann ins Danken finden. Ein zweites, das Auftun der Hände. Da heißt es im Vers 27 und 28, es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Da wollen wir wieder drüber nachdenken, was es heißt, Gott tut die Hand auf. Ich möchte darüber sprechen, dass er als erstes die Hand auftut, um uns zu versorgen. Wir haben es eben gesungen, dieses Matthias Claudius liest, wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand. Dann heißt es, alle gute Gaben kommt her von Gott dem Herrn. Drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn. Wie immer sagt das hier Matthias Claudius, danken für alles, was wir haben. Und wenn wir darüber nachdenken, dann können wir alle miteinander hier in der Kirche und auch an den Geräten einfach sagen, zurückblickend auf das, was gewesen ist in den letzten Monaten und Jahren, wie hat uns dieser Gott versorgt? Wahnsinn. Also momentan ist ja ganz in nach vorne zu gucken, tue ich leider auch immer wieder, und dann so all die Horrorszenarien sich auszumalen, die kommen werden. Krieg in der Ukraine, kein Gas mehr in Deutschland, Inflation zweistellig in unserem Vaterland, du hast so 7, 8 Puzzlesteine, da ist nichts Helles dabei, alles nur, du guckst nur nach vorne und alles ist nur noch voller Angst und Sorgen. Die Wirklichkeit ist aber, dass wir ja auf einem Niveau sind, das ist ja gigantisch. Wir wollen mal nur zurückblicken. Die Älteren mögen mal so 40 Jahre zurückblicken. Ich weiß noch, wie das bei mir gewesen ist, wie der Erste bei uns aus der Grundschulklasse nach Mallorca geflogen war und wieder zurückgekommen war. Aus der ganzen anderen Klasse, wir haben 30 Kinder in der Klasse, war keiner je mit seinen Eltern geflogen. Da wurde eine ganze Stunde gemacht, wo dieser Junge nur erzählte, was alles war. Fluchplatz und dann in Mallorca am Strand und dann wieder zurückgeflogen. Und wir saßen alle mit so Ohren und Augen vor ihm. Alles so, Wahnsinn. Das war damals nichts. Und heute, ja, erzählen Sie mal einem, dass Sie nach Südafrika fliegen, nach Neuseeland. Da juckt keinen mehr. Gucken Sie mal auf die Autos, die wir heute fahren. Ich sage immer, gucken Sie mal auf das Auto, was vor 40 Jahren war oder das erste Auto, was man gefahren hat und das Auto jetzt. Machen wir mal zu Hause unsere Kühlschränke auf und gucken rein bei allem. Und ich will jetzt nicht die Leute, die jetzt in prekären finanziellen Verhältnissen sind, aber hungern muss ja niemand. Und wenn einer kein Geld hat, um den Kühlschrank zu füllen, da helfen Gott sei Dank Kirchen und Gemeinden, da hilft der Staat. Das ist was Wunderbares. Wir leben in einem Staat, das ist der Wahnsinn. Wenn ich jetzt so in die Runde gucke und als erstes mich anblicke, wir alle haben kein Problem mit zu wenig Essen. Eher das andere Ende ist unsere Schwierigkeit. Wir sind so reich, wir sind so gesegnet. Das ist ein Wahnsinn. Und es ist einer, der dafür verantwortlich ist. Nicht unsere Brillanz, mit der wir irgendwelche Ausbildung hingelegt haben oder wo wir irgendwelche schlauen Geschäfte oder sonst was gemacht haben. Nochmal, wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land. Doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand. Das wussten die Leute vor 100 Jahren besser, wo sie abhängig waren vom Wetter mit all den Dingen, dass das, was man einbringt als Ernte, allein von Gott kommt. Aber da hat sich nichts dran geändert. Und das merken wir jetzt heute, 2022 im Oktober, bei all dem, wo sich auf einmal die Parameter ein Stück weit verändern. Wir haben es nicht in der Hand. Es ist nicht unser Verdienst, dass wir solche gigantischen 40, 50 Jahre hatten, die hinter uns liegen. Aber dass wir die hatten und dass es uns jetzt auch noch so richtig, richtig gut geht, dass ich, und das prognostiziere ich, wir alle auch, zwar mit etwas Wohlstandsverlust, aber doch alle safe durch diese Krise kommen werden, die vor uns steht. Das haben wir dem lebendigen Gott zu verdanken. Er hat seine Hand aufgetan, um uns zu versorgen. Das können wir alle nur bezeugen. Und dafür, wenn wir darüber nachdenken, können wir wirklich ihm nur danken. Da kann man immer nur sagen, danke. Aber nicht nur die Versorgung im Materiellen. Auch, dass wir jemanden haben, der uns hält. Dass er seine Hand für uns auftut, um uns zu halten. Jesaja 41 heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. So ist unser Gott, der macht nicht die Hand zu für uns, sondern der öffnet uns die Hand und nimmt uns an die Hand, wie so ein Vater sein kleines Kind, das da Angst hat, und hält ihn, gibt ihm Halt in all dem Schwierigen. Das war früher gewesen, da wo ich herkomme, in der Gegend, im Siegerland, im Oberbergischen, die alten Brüder, die verabschiedeten sich immer noch mit dem Wort, lass dich halten. Die sagten nicht, sei gesegnet, sondern lass dich halten. Das nimmt genau in den Blick zu sagen, hey, da ist ein Gott, der dich hält. Lass dich halten. Und wir dürfen wissen, wir sind gehalten in all unseren Problemen, in all unseren Schwierigkeiten, weil er die Hand aufgetan hat. Er verschließt sie nicht, er tut sie auf. Das ist der Gott, der uns lieb hat. Er kommt uns entgegen. Ich sage mal wieder, wenn ich den Konfirmanden so in der ersten Konfirmandenstunde die Kirche zeige und dann erkläre, was mit der Kanzel, Abendmahlstisch alles auf sich hat und in die Menorah da hinten erkläre, dann sage ich immer so ein bisschen mit so einem Zwinkern im Augen halt, also wenn es dann mal ganz langweilig wird in der Predigt, dann guckt ihr hinten auf die Menorah. Und dann erkläre ich ihnen, dann mache ich dann die Andacht in dieser Stunde drüber, über Psalm 139,5, das liegt ja der Menorah zugrunde. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Die Mitte ist der Mensch und diese sechs anderen Leuchter sind dann eben vorne, hinten, oben, unten, rechts, links. Von allen Seiten umgibst du mich. Dürfen Sie auch daran denken, wenn Sie es sehen, Sie sind gehalten. Und wenn ich darüber nachdenke, über das, was die Menorah aussagt, was das Psalm 139, Vers 5 sagt, zu wissen, ich bin gehalten, weil er seine Hand aufgetan hat. Er hält mich von allen Seiten, die ist aufgetan. Hey, da kann ich nur dankbar sein. Und wenn ich dann darüber nachdenke, jetzt bin ich wieder bei der Lösungsordnung, was dieser Gott mit seiner Hand hat machen lassen, dass er hat die Nägel durch seine Hände hat bohren lassen, für meine Schuld, damit ich gehalten bin im Tod und nicht für meine Sünden gerade stehen muss. Ja, was passiert dann, wenn ich darüber danach denke? Da kann ich nur danken. Gott hat die Hände aufgetan, dass so etwas Großartiges im Materiellen, indem er uns hält und indem er uns erlöst. Und da dürfen wir nochmal neu drüber besinnen an diesem Erntedanktag und dürfen ihm Lob, Ehre und Preis aufgeben und ihm dafür danken. Das ist das Zweite vom Auftun der Hände. Und ein Drittes, das verborgene Angesicht. Da heißt es im Vers 29, verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Auch darüber wollen wir nachdenken. Und wenn wir uns über das Danken nachdenken, wie kommt das denn jetzt? Das ist doch so wirklich angreifend, das ist doch so kritisch, das ist doch so angstmachend. Gott kann auch sein Angesicht wegnehmen. Ja, das kann er tun. Im alten Orient war das ganz klar eine Geste des Königs. Wenn jemand vor den König trat mit einer Bitte oder mit einem Anliegen, dann war es so, wenn der König zur Seite guckte, sein Angesicht abwandte, da wurde der Bittsteller sofort rausgeführt. Da durfte er nicht mehr weiter reden, dann war alles vorbei. Dann hatte er keine Gnade vor dem lebendigen Gott, vor dem König gefunden. Aber wenn er sich ihm zuwandte, ihn anblickte, ihn anlächelte halt, das Angesicht zu ihm gab, dann wusste er halt, oh, jetzt werde ich Hilfe erfahren für das, was mich betrifft. Und wenn Sie so ein bisschen zu Hause sind im Alten Testament, dann werden Sie wissen, dass diese Formulierung, das zugewandte Angesicht, ein ganz, ganz großes Thema ist. Also da heißt es immer wieder, Herr, wende uns dein Angesicht zu. Psalm 42, die Söhne Korachs, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir, wann werde ich dazu kommen, dein Angesicht zu sehen? Und das Schlimmste für den damaligen Menschen war, dass Gott sein Angesicht abwandte von jemandem. Psalm 13 heißt es, wie lange noch willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Psalm 69, verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knecht, wenn mir Angst ist. Erhöre mich eilends. Psalm 143, verhülle dein Angesicht nicht vor mir, sonst werde ich gleich denen, die ins Totenreich fahren. Ich habe hier so eine ganze Seite, könnte jetzt noch 10 weitere Bibelstellen auch sagen, nur aus dem Alten Testament. ganz etwas Brutales, wenn Gott das Angesicht abwendet. Das wird immer wieder auch in der Bibel berichtet, wenn Menschen abfallen, wenn sie Sünde tun, dass er dann sein Angesicht abwendet. Das ist dann passiert in Sodom und Gomorra, wo Gott das Angesicht abgewandt hat. Da hat er es nicht mehr freundlich angeblickt, segnend, sondern er ist strafend gekommen. Das ist gewesen bei der Rotte Korach, die sich gegen Gottes Gesetzesordnung erhoben haben. Da hat er das Angesicht abgewandt und hat sie lebendig in die Erde fahren lassen. Da sind die falschen Propheten zu Seiten Hesekiels, die er vernichtet hat, das Angesicht abgewandt hat, weil sie sich anmaßen, in seinem Namen zu sprechen. Auch das kann unser Gott tun. Er ist nicht nur der segnende, heilende und barmherzige Gott. Er ist auch der Gott, wenn wir an unseren Sünden und an den falschen Dingen festhalten, der das Angesicht abwendet. Jesaja 59 heißt es, eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht erhört werdet. Und jetzt ist die Frage, wir sprechen doch heute über Erntedank, aber dann dieses Thema, da wollen wir tiefer nachdenken. So kann Gott handeln. Und so hat er auch gehandelt und so wird er auch zukünftig handeln, wenn wir die Offenbarung lesen. Das, was Jesus auch angekündigt hat, dass es gewisse Dinge gibt, wo Gott das Angesicht abwendet. Aber jetzt dürfen wir gucken auf unser Leben. Wir dürfen wissen, hey, bei uns ist es anders. Gott sei es gedankt, dass er sein Angesicht nicht von uns abgewandt hat. Dass er uns immer noch gnädiglich anblickt. Das ist solch eine Gnade, das ist solch ein Geschenk. Wenn ich nachher zum Schluss des Gottesdienstes wieder den Segen spreche, den aaronitischen Segen, so wo Gott geheißen hat, dass wir die Gemeinde segnen sollen, dann heißt es da, der Herr segne dich und behüte dich. Und dann kommt es, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Das ist der Segen, dass Gott sein Angesicht auf uns legt und dass er sein Angesicht leuchten lässt über uns. Es ist nicht so, wie es sein kann, dass er sein Angesicht abwendet, sondern er verbirgt sein Angesicht nicht von uns, sondern wendet es uns zu. Und das ist etwas ganz, ganz Großartiges, das zu wissen, dass dieser Gott uns sein Angesicht zuwendet. Dass es eben nicht das ist, was es sein kann, sondern dass immer noch Gnadenzeit ist und dass er immer noch segnend in diese Welt hineinwirkt. Und auch wenn man das durchdacht hat, da wird man nur dankbar. Man hat Respekt dann vor diesem Herrn. Wir haben ja Gott auch zu fürchten. Aber man ist dankbar für das, was er in Jesus Christus für uns getan hat, dass er uns immer anlächelt und immer sein Angesicht zuwendet. Dass diese drei Dinge, über die wir nachdenken wollten, über die weisen Ordnungen, über das Auftun der Hände und über das verborgene Angesicht. Ich habe die Predigt begonnen, habe gesagt, so als Theologe ist man immer Philologe, aber man ist als Theologe natürlich durch die Beschäftigung mit Texten auch natürlich immer Denker. Und einer der größten Denker, Descartes, der hat einmal gesagt, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Und das Wort aufnehmend auch so ein bisschen verändern, möchte ich angesichts dieses Predigttextes sagen, ich denke, also danke ich. Ich denke, also danke ich. Ein Ernte-Danke-Denken vom Denken zum Danken. Hoffentlich seid ihr durch diese Predigt auch neu zum Dank gegenüber unserem Herrn und Heiland geführt worden. Dazu möge der Herr Segen schenken. Amen.